Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Bundestagswahl zeichnet sich keine schnelle Regierungsbildung ab. Weder von der SPD noch von den Grünen kommen bisher eindeutige Signale für Sondierungsgespräche mit der Union. Im Gegenteil, Vertreter beider Oppositionsparteien empfehlen der jeweils anderen Seite eine Zusammenarbeit mit CDU und CSU. Bei den Sozialdemokraten ist inzwischen ein Mitgliederentscheid in der Diskussion.
Jetzt schlägt die Stunde der Karikaturisten. Merkels Lockrufe nach einem Regierungspartner lösen panische Fluchtbewegungen aus. Dabei ist Opposition doch Mist, hat ein ehemaliger SPD-Chef mal gesagt. Dass Regieren als Juniorpartner aber noch größerer Mist sein kann, sagen nun sogar Vertreter des rechten Parteiflügels und empfehlen der Kanzlerin einen anderen Partner.
Da müssen die Grünen mal so pragmatisch, wie sie sind, auch sein. Da müssen die Grünen und Herr Seehofer mal über ihren eigenen Schatten springen. Herr Seehofer ist ja als sehr flexibel bekannt, Frau Merkel auf. Na, dann mal zu.
Doch diese Empfehlung wirft die Spitzenkandidatin der Grünen wie eine heiße Kartoffel zurück.
Wenn ich mir die Programmatik anschaue, dann sehe ich nicht, dass wir mit der Union an irgendwelchen Stellen in eine gleiche Richtung gehen, wenn es um solche zentralen Fragen wie die Energiepolitik geht und sage, das geht für die SPD leichter.
Das demonstrative Desinteresse an Schwarz-Grün stößt intern aber auch auf Kritik.
Wir müssen diese depressive Verweigerungshaltung, dieses Trotzen überwinden.
Auch in der Union ist man sich uneinig. Während vor allem die CSU ganz auf die SPD setzt, bemühen sich Politiker der CDU, auch zu den Grünen hin offen zu bleiben.
Beide haben lange Listen an Steuererhöhungen in diesem Wahlkampf vertreten. Ich halte das alles für falsch. Aber der Wähler hat uns keine absolute Mehrheit gegeben. Und deshalb muss man in allen Fragen offen auch mit potenziellen Koalitionspartnern reden.
Noch zeigt die SPD der Kanzlerin die kalte Schulter. Doch die Parteiführung steht unter Erfolgsdruck. Denn noch mehr als vor einer großen Koalition graut den Sozialdemokraten vor drohenden Neuwahlen. Und deshalb spricht vieles dafür, dass die Weichen allmählich auf Schwarz-Rot gestellt werden. Vielleicht sogar schon am Freitag auf dem Parteikonvent.
Mehr zur Koalitionsdiskussion finden Sie auf tagesschau.de. Dort zeigen wir auch, welche Regeln greifen, wenn es mit der Regierungsbildung länger dauert oder gar nicht klappen sollte. Nach dem Überfall auf ein Einkaufszentrum in Nairobi könnte die Zahl der Todesopfer deutlich steigen. Wie die islamistische Al-Shabaab-Miliz mitteilte, kamen 137 Geiseln ums Leben. Offiziell bestätigt hat die kenianische Regierung 72 Tote. Einsatzkräfte suchen derzeit nach weiteren Opfern. Unterstützt werden sie von Kriminaltechnikern aus dem Ausland. Auch das Bundeskriminalamt schickt 6 Mitarbeiter.
Es sei ein Wunder, dass sie überlebt hat, sagt Snia Mashru. Sie war Kaffee trinken mit Freundinnen, als der Anschlag in der Westgate Mall passierte. Dann ging alles ganz schnell. Die Terroristen haben uns befohlen, uns in eine Ecke zu setzen, und dann haben sie wahllos auf die Menschen geschossen. Das war eine schreckliche Erfahrung. Die ganze Zeit über hat sie mit ihrem Mann übers Telefon kommuniziert, um nicht völlig in Panik zu geraten. Er ist dann mit 2 Polizisten in die Mall gekommen und hat sie rausgeholt. Andere hatten nicht so viel Glück. Zurzeit suchen Forensiker aus Kenia und dem Ausland gemeinsam nach weiteren Opfern. Wie viele es sein könnten, ist noch unklar, denn noch gibt es keine Berichte darüber, wie es hinter den Mauern der Westgate Mall aussieht. Wir untersuchen, ob es noch Leichen in dem Gebäude gibt. Wir gehen davon aus, dass unter ihnen nur wenige Geiseln sein werden, sondern vor allem Terroristen. Die Terroristen der Al-Shabaab-Miliz haben nun bestätigt, dass sie bewusst nicht Muslime ins Visier genommen haben. Wie sie ihre brutale Tat vorbereiten konnten, auch das muss noch geklärt werden.
Die Geiselnahme in Nairobi ist nun beendet, aber es bleiben viele Fragen offen. Forensiker sollen nun auch die Identität der Täter klären. Es gibt Hinweise darauf, dass sie das Gebäude genau kannten und dass einige von ihnen aus dem Westen stammen.
Den Überfall auf das Einkaufszentrum in Nairobi hat die Al-Shabaab-Miliz als Vergeltung bezeichnet für den Einsatz kenianischer Soldaten in Somalia. 2006 hatte Al-Shabaab die Hauptstadt Mogadischu und große Teile des Landes weitgehend unter Kontrolle gebracht. Eine Mission der Afrikanischen Union hat die Islamisten zurückgedrängt, aber noch nicht besiegt.
Sie kämpfen für einen islamischen Gottesstaat und sind auch bereit, dafür zu sterben. Die Al-Shabaab-Milizen verfügen über mehrere tausend Mann. Nachdem sie aus Somalias Hauptstadt Mogadischu vor 2 Jahren vertrieben wurden, machen sie durch Terroranschläge auf sich aufmerksam. Bis heute kontrolliert Al-Shabaab die grau eingezeichneten Gebiete in Südsomalia. Im Rest des Landes herrschen Regierung und Clan-Milizen. Die Gebiete, die von Al-Shabaab kontrolliert werden, sind kleiner geworden, vor allem durch die Stationierung afrikanischer Truppen in Somalia. Das hat Al-Shabaab geschwächt. In somalischen Ausbildungslagern werden junge Rekruten für den Terrorkampf trainiert. Unter ihnen sind zunehmend auch junge Männer, deren Familien als somalische Flüchtlinge in westliche Länder kamen. Allein im US-Bundesstaat Minnesota leben 25.000 Somalier mit amerikanischem Pass. Dass Al-Shabaab auch hier Anhänger sucht, veranlasst den Imam der örtlichen Moschee zu einem Appell. Wir rufen die muslimische Jugend auf, den Rekrutierungsversuchen von extremistischen Gruppen wie Al-Shabaab zu widerstehen. Seit dem Einmarsch kenianischer Truppen in Südsomalia hat Al-Shabaab einen neuen Feind. Im Kampf gegen ihn können sich die Islamisten auch auf ausländische Helfer stützen. Steckbrieflich gesucht werden unter anderem eine 29-jährige Britin und ein deutscher Konvertit namens Ahmed Khalid Müller, nach dem Kenias Polizei fahndet. Eins ist sicher, solange es in Somalia keine stabilen Verhältnisse gibt, wird Al-Shabaab weiter Zulauf haben.
Irans neuer Präsident Rouhani will den Streit über das Atomprogramm seines Landes offenbar in ruhigere Bahnen lenken. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen bot er konstruktive Gespräche an. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, der Iran baue an einer Atombombe. Rouhani gibt sich gemäßigter als sein Vorgänger Ahmadinejad. Westliche Staaten reagieren aber vorsichtig. Den Worten müssten nun auch Taten folgen, heißt es.
Beispiellose Schamoffensive auf allen Kanälen. Irans Präsident Rouhani bei CNN. Ich bringe Frieden und Freundschaft. Völlig neue Töne aus Teheran. Präsident Rouhani verurteilte den Holocaust als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mit Spannung erwartet der Auftritt vor den Vereinten Nationen. Rouhani lud zu Gesprächen über das iranische Atomprogramm ein und er versuchte, die Ängste vor einer iranischen Atombombe zu zerstreuen. Atombomben haben keinen Platz in unserer Verteidigungsdoktrin. Die Delegierten aus Israel waren der Rede demonstrativ ferngeblieben. Präsident Rouhani vermied es, die neue Verhandlungsbereitschaft zu konkretisieren. Sein Land werde nicht auf sein Recht verzichten, Uran hoch anzureichern. Es ist extrem unrealistisch anzunehmen, dass wir Behinderungen an unserem friedlichen Atomprogramm akzeptieren werden. Gespräch mit dem deutschen Außenminister. Wie weit geht die neue Flexibilität? Die Urananreicherung ist das Problem. Hoch angereichertes Uran ist der Schlüssel zum Bau der Atombombe.
Entscheidend ist, dass auch substanziell bei den Gesprächen neue Angebote gemacht werden.
Hier bei der UN sind sich die Beobachter einig. Es sind vor allem die harten Sanktionen gegen den Iran, der Ölboykott, das Investitionsverbot, die Wirkung zeigen. Irans Präsident Rouhani braucht einen Verhandlungserfolg und das schnell.
Anfang August hat Rouhani im Iran das Amt des Präsidenten übernommen. Seitdem sind die außenpolitischen Töne des Landes moderater geworden. Viele Iraner sehen in dem neuen Politikstil ein positives Zeichen.
Viele Iraner hatten mit einem historischen Handschlag gerechnet zwischen Rouhani und Obama. Doch wenigstens treffen sich die Außenminister der USA und des Iran. Ein kleiner Schritt der Annäherung. So zu lesen in vielen Zeitungen. Und auch die meisten Iraner sind mit ihrem Präsidenten zufrieden. Ich finde, Rouhani hat gut gesprochen und hat das Land dargestellt, wie es ist. Rouhanis Politik kann die Wirtschaft retten. Wenn sich die Außenpolitik ändert, kommt das Land auch aus der Wirtschaftskrise. Vielen gefällt die Art des neuen Präsidenten. Auch, dass er nicht mit einer Hundertschaft nach New York reiste, wie noch sein Vorgänger, sondern nur mit 7 Delegationsmitgliedern. Darunter auch ein Abgeordneter der jüdischen Minderheit im iranischen Parlament. Rouhani hätte in New York mehr erreichen können, meint Politikwissenschaftler Sadegh Sibah Kalam, sieht aber die Annäherung an Israel ebenfalls als essentiell an. Ich verstehe, wenn die Israelis besorgt sind, weil ein Land, das auf dem Weg zur Atomtechnologie ist, offen gesagt hat, dass es Israel vernichten werde. Egal wie oft wir jetzt sagen, dass wir keine Atombombe bauen, die psychologische Wirkung bleibt bestehen. Rückendeckung bekommt Rouhani vom religiösen Führer Ali Khamenei, der die Leitlinien der iranischen Politik festlegt. Khamenei sagte kürzlich vor den einflussreichen Revolutionsgarden, dass man in der Außenpolitik flexibler werden müsse als bisher. Der Westen bleibt erst einmal misstrauisch, denn die Nagelprobe für die neue iranische Politik sind die kommenden Atomgespräche. Da wird sich zeigen, wie weit Rouhani bereit ist, auf den Westen zuzugehen und die Tore zu den Atomanlagen öffnet.
In der syrischen Opposition zeigen sich immer tiefere Risse. 13 Rebellengruppen haben sich von dem Oppositionsbündnis losgesagt, das vom Westen gestützt wird. Die syrische Nationale Koalition vertrete nicht mehr ihre Interessen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Darin fordern die Rebellengruppen einen klaren islamischen Rahmen für alle, die gegen Präsident Assad kämpfen. Ziel sei die Durchsetzung der Scharia, des islamischen Rechts.
Nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Pakistans steigt die Zahl der Opfer weiter an. Wie die Behörden bekannt gaben, wurden inzwischen mehr als 320 Leichen geborgen. Hunderte Menschen seien verletzt. Da die Provinz Balochistan sehr abgelegen ist, kommen die Bergungsarbeiten nur schleppend voran. Hilfsorganisationen haben damit begonnen, Nahrungsmittel und Medikamente in das betroffene Gebiet zu schicken. Die Region um die Stadt Khuzdar war gestern von einem Erdbeben der Stärke 7,7 erschüttert worden.
Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Gebrauchtwagenkäufern gestärkt. Die Garantie darf nicht mit der Verpflichtung verbunden werden, das Fahrzeug nur in Vertragswerkstätten warten zu lassen. Eine solche Regelung benachteilige den Käufer unangemessen, erklärten die Richter.
Der Motorschaden am Auto von Alfred Weiß ist inzwischen behoben. Die Kosten für die Reparatur wollte er sich erstatten lassen, hatte beim Gebrauchtwagenkauf doch eine K-Garantie miterworben. Allerdings, im Kleingedruckten stand, man müsse die Wartungen immer in Vertragswerkstätten des Autoherstellers vornehmen. Alfred Weiß war aber immer hier, in seiner freien Werkstatt gewesen.
Sicher ist man das auch, weil man ist der Meinung, man hat eine Gebrauchtwagengarantie und hat sie doch nicht.
Alfred Weiß fuhr bis nach Karlsruhe, um sein Geld einzuklagen. Das Argument, er habe doch für die Garantie bezahlt, dann dürfe es nicht noch zusätzliche Einschränkungen geben. So sah es auch der BGH. Kunden dürften in diesem Fall nicht ihre Garantieansprüche verlieren, völlig unabhängig von der Ursache des Schadens, nur weil sie zu einer freien Werkstatt gegangen sind.
So eine Klausel, die benachteiligt den Kunden unangemessen, denn im Grunde werden seine Garantieansprüche dadurch ausgehöhlt.
Nur wenn der Hersteller gratis eine freiwillige Garantie gegeben hat, so die Richter, dann dürfe er Bedingungen wie die Wartung in seiner Vertragswerkstatt stellen, quasi als Gegenleistung und zur Kundenbindung. Doch bei Alfred Weiß hatte die Garantie etwas gekostet. In so einem Fall können künftig alle Autokäufer beruhigt in eine freie Werkstatt gehen, ohne ihre Ansprüche zu verlieren. Und Alfred Weiß bekommt die Reparaturkosten für seinen Wagen nun erstattet.
In Thüringen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Wirtschaftsminister Machnik eingeleitet. Geprüft werde ein Anfangsverdacht des Betrugs. Auslöser ist eine Strafanzeige des FDP-Fraktionschefs. Dem SPD-Politiker Machnik wird vorgeworfen, gleichzeitig Ministerbezüge in Thüringen und ein Ruhegehalt als Ex-Staatssekretär im Bundesumweltministerium erhalten zu haben. Machnik hatte seine Pensionsbezüge von bisher insgesamt mehr als 130.000 Euro gestern offengelegt. Er ging nach eigenen Angaben davon aus, dass die Behörden alles korrekt berechnet hätten.
Auf dem Leipziger Hauptbahnhof stehen seit dem Morgen für 4 Tage alle Signale auf Rot. Etwa 175.000 Fahrgäste müssen täglich Umwege in Kauf nehmen. Der Grund: ein neuer Eisenbahntunnel soll im Dezember an das Bahnnetz angeschlossen werden. Dazu installieren Experten eine neue Software. Sonntag früh soll der Betrieb wieder aufgenommen werden.
Der deutsche Radprofi Toni Martin ist erneut Weltmeister im Einzelzeitfahren. Bei der Straßenrad-WM in der Toskana sicherte er sich den Titel zum 3. Mal in Folge.
Die Erleichterung und Freude waren riesengroß bei Toni Martin. Schließlich war der 28-Jährige als Favorit ins Rennen gegangen. Die 57 Kilometer lange Strecke zwischen Montecatini Terme und Florenz weitgehend flach und damit perfekt passend zu einem Spezialisten im Kampf gegen die Uhr, wie es der Deutsche ist. Je länger das Rennen dauerte, desto größer wurde Martins Vorsprung. Im Ziel waren es 46 Sekunden vor dem Briten Bradley Wiggins. Dritter wurde der Schweizer Fabian Cancellara. Damit fehlt Toni Martin jetzt nur noch ein weiterer Titel, um sich in seiner Lieblingsdisziplin Rekordweltmeister nennen zu dürfen.
Das Rennen um den America's Cup steht vor der Entscheidung. In der Bucht von San Francisco hat Team USA gegen Herausforderer Neuseeland einen 1:8 Rückstand aufgeholt. Die US-Verteidiger starten jetzt als Favoriten in das heutige Finale. Mit 19 Tagen Dauer ist es der bislang längste America's Cup in der Geschichte des Sportwettbewerbs.
Und hier die Lottozahlen. 7, 14, 26, 30, 33, 43, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 26. September.
Ein kleines Tief zieht heute Nacht mit Regenfällen über den Norden Deutschlands nach Osten. Morgen rückt dann ein Hoch nach und bringt zunächst im Norden Sonne, ab Freitag dann noch weiter südlich. Heute Nacht fällt im Norden teilweise kräftiger Regen, auch weiter südlich viele Wolken, aber es regnet nur hier und da. Morgen im Süden und in der Mitte eine Mischung aus dichten Wolken und Sonne, vor allem Richtung Erzgebirge und Alpen Regen, im Südwesten auch einzelne Gewitter. Im Norden kommt die Sonne häufig zum Zuge. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Süden zunächst aus West, sonst aus nördlichen Richtungen. Im äußersten Norden heute Nacht 5, am Oberrhein bis 14 Grad. Dort morgen bis 24, in der Lausitz nur 11 Grad. Am Freitag im Süden zum Teil längere Zeit Hochnebel, sonst scheint verbreitet die Sonne. An der Ostsee einzelne Schauer, ebenso an den Alpen und über dem Schwarzwald, dort auch ein paar Gewitter. Am Wochenende nach Nebelauflösung vielerorts sonnig. Von Südwesten ziehen am Sonntag aber wieder Wolken mit Regen heran.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen und Karen Mioska. Heute bereits um 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels Darmstadt gegen Schalke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.